Also dieser Leistungsgedanke wurde mal so ein bisschen beiseite geschoben und seitdem kann ich, würde ich für mich sagen, den Moment besser genießen.
Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
Willkommen beim Bunte Wipgloss. Mein heutiger Gast ist eine der bekanntesten Sportmoderatorinnen Deutschlands, Ex-Leistungssportlerin, berufstätige Mutter, Moderatorin, Buchautorin und eine Frau, die sich trotz Rückschläge nie unterkriegen lässt. Willkommen, Anna Kraft.
Schön, dass ich hier sein darf.
Anna, du stehst seit Jahren vor der Kamera. Wie hat sich dein persönliches Verständnis von Schönheit im Laufe der Zeit verändert?
Also hättest du mich das jetzt vor 5 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ach, das hat sich überhaupt nicht verändert. Ich bin immer die gleiche geblieben. Jetzt bin ich im letzten Jahr frisch 40 geworden und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ach, es ist alles noch genau an Ort und Stelle, so wie es vorher war. Aber inwiefern hat es sich verändert? Ich habe jetzt morgens doch das Gefühl, ich müsste ein bisschen Concealer auftragen nach so einer durchzechten Nacht, also eher einer langen Nacht mit 2 kleinen Kindern. Aber verändert in dem Sinne, ja, man muss vielleicht ein bisschen mehr tun, aber ich habe es angenommen und ich denke, so Natürlichkeit gerade in Zeiten von TikTok, Social Media, Instagram ist das, was wirklich zählt.
Und wie sehen denn deine Beauty-Routinen tagtäglich so aus?
Also ehrlich gesagt gehe ich nie aus dem Schlafzimmer. Bei uns ist das Schlafzimmer mit dem Badezimmer direkt verbunden, ohne dass ich kaltes Wasser im Gesicht hatte. Also ich brauche erstmal so eine echt richtig kalte Dusche im Gesicht. Das ist gefühlt mein Ritual, egal ja zu welcher Tageszeit ich da gerade aufstehe oder in welcher Jahreszeit wir uns gerade befinden. Es muss echt eiskalt sein, das ist so mein frischer Kick. Ich würde sagen, das ist mein Ritual. Ja, abschminken, sowohl morgens und abends, gute Gesichtsreinigung, das ist so mein Ritual. Und ich stehe mal als Erste auf, kurz nach 6 und dann habe ich so 15 Minuten nur für mich. Das ist so mein Morgenritual. Dann kann ich meinen Kaffee ganz gemütlich trinken. Ich kann mein Müsli schon mal machen. Ich habe so Overnight-Müsli und dann packe ich da irgendwie so meine Quarkspeise rein und ein paar frische Beeren und so. Und dann, ja, ist es auch schon wieder vorbei, weil dann muss ich die 2 kleinen Giftzwerge fertig machen.
Das fühle ich sehr, mache ich genauso. Du wirkst ja immer super positiv und strahlend. Was hilft dir, diese Energie zu bewahren, auch mal an Tagen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind?
Oh, das ist erstmal schön zu hören, dass ich so wahrgenommen werde, dass ich immer strahle. Aber ich muss ganz ehrlich sein, das ist auch nicht immer so. Also ich bin ein Kind des Rheinlands. Ich bin in der Nähe des Karnevals groß geworden und zelebriere das auch immer noch feierlich in jedem Jahr. Aber ich habe auch schlechte Tage. Sehr viele sogar. Also Dämonentage, an denen es mir nicht gut geht. Ich würde sagen, dass ich das auch vor meiner MS-Erkrankung schon hatte. Also dass ich depressive Phasen oder Tage hatte. Aber da ich zum Glück einen Beruf habe, der mir unglaublich viel Spaß macht und ja, das in dem Moment dann versuche sehr zu genießen, strahle ich wahrscheinlich immer sehr häufig und lache gern.
Jetzt hast du auch gerade schon deine Krankheit thematisiert. Wie schwer war die Entscheidung, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen?
Das ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe ja 6 Jahre lang gewartet, um das überhaupt öffentlich zu machen, weil als ich die MS bekommen habe, war das natürlich erstmal ein Megaschock. Es waren ganz schwarze Tage. Da habe ich natürlich gefragt, wieso ich, wie komme ich wieder klar? Ich konnte plötzlich nicht mehr laufen. Ich hatte eine hängende Gesichtshälfte. Ich konnte meinen rechten Arm nicht mehr bewegen. Also ich habe ganz klassisch Reha gemacht. Und da war mir der Stecker auch beruflich gezogen, ehrlicherweise. Und dann habe ich irgendwann den Moment verpasst. Also dann ist es ja komisch, zum Chef zu gehen, sagen sie, ah, ich habe da was vergessen. Ich muss Ihnen übrigens sagen, als ich da ausgefallen bin, krankheitsbedingt, da hatte ich einen MS-Schub und ich habe jetzt übrigens Multiple Sklerose und ja, da bin ich. Also das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Aber als ich dann damals den Sender gewechselt habe, meinen Arbeitgeber, habe ich gedacht, boah, jetzt muss ich reinen Tisch machen. Das fühlt sich für mich irgendwie richtig an, weil ich auch so emotional ermüdet war von diesem Geheimhalten, also auch diesem Lügen, warum ich an bestimmten Tagen bei Konferenzen nicht teilnehmen kann, weil ich eben im MS-Zentrum an der Nadel hing, also an meiner Infusion. Und da habe ich gedacht, boah, ich muss jetzt aufräumen. Es hat aber 6 Jahre lang gedauert, bis ich diesen Moment hatte. Und ich brauchte ehrlicherweise auch so 1-2 Jahre rückblickend, um die Krankheit anzunehmen. Also ja, ich musste damit erstmal so fein werden. Für mich die Krankheit, die eh so die Krankheit mit den 1000 Gesichtern ist, zu verstehen, um dann zu sagen, oh, ich fühle mich bereit für alle Fragen, die kommen, für alles, was vielleicht auf mich einbricht. Ich hatte total Angst davor, dass die Menschen sagen, oh, wir können dich nicht mehr einsetzen. Du bist nicht mehr zu gebrauchen in unserem Genre. Das ist zum Glück, ich klopfe mal hier auf einen Holztisch, es ist nicht eingetreten. Das ist total toll und positiv, aber ich wäre, glaube ich, auch früher nicht bereit gewesen.
Verstehe ich. Und inwiefern hat sich die Perspektive auf dein Leben durch die Diagnose verändert?
Da ich früher Leistungssport gemacht habe, das ist schon sehr lange her. Ich konnte mal schnell laufen und war in so einer, ja, in einem Sportinternat und habe Leichtathletik in Leverkusen gemacht. Das ist so wie der FC Bayern der Leichtathletik damals gewesen. Kannte ich nur dieses Höher, Schneller, Weiter. Also immer ne, erfolgsgetrieben, immer auf der Suche nach dem nächsten Rekord, nach der nächsten schnellen Zeit. Und das hat mit der Diagnose und diesem Neu-Laufen-Lernen, Neu-Schreiben-Lernen mir natürlich den, wie ich schon sagte, den Stecker gezogen. Aber das hat mir auch so ein Stück weit zum ersten Mal das Gefühl gegeben, es muss nicht immer höher, schneller weiter sein. Also dieser Leistungsgedanke wurde mal so ein bisschen beiseite geschoben und seitdem kann ich, würde ich für mich sagen, den Moment besser genießen. Also große Sendungen, die ich schon moderieren durfte vor 12.000 Zuschauern, habe ich früher, so bei Bayern Dortmund, Fußballfans werden wissen, das ist so das größte Spiel in Deutschland, das konnte ich gar nicht genießen, weil ich immer schon im Kopf eigentlich einen Step weiter war. Und jetzt würde ich sagen, kann ich mich über die Einsätze, die ich jetzt allerdings nur noch in der zweiten Liga habe, aber kann ich mich mehr freuen. Also eigentlich komisch, dass es erst so einen krassen Schicksalsschlag geben musste, um dann ja wertzuschätzen, was man hat.
Und kannst du noch sagen, was dir da genau geholfen hat in diesen Phasen, diese Motivation dann auch wieder zu bekommen und eben da ein bisschen rauszukommen, auch aus so depressiven Tagen?
Also ja, so depressive Tage, das ist ja eigentlich immer so eher die Krux, dass man, also ich bin dann Mensch, ich ziehe mich dann eigentlich unglaublich viel zurück. So meine beste Freundin, die riecht dann schon den Braten und weiß so, ah okay, ich lasse sie mal so ein bisschen, lasse sie mal so für sich und sie so Eigenbrötlerin sein. Aber eigentlich ist es ja genau das Falsche, weil dann versinkt man ja noch mehr so in seinem eigenen Selbstmitleid, in seinem Sumpf und diese Auswegslosigkeit. Ich muss schon sagen, dass meine Kinder meine Rettung waren und auch sind, weil dann muss man ja funktionieren. Also gerade bei kleinen Kindern, wenn man eine depressive Phase hat, dann kann ich nicht im Bett liegen bleiben und sagen, ich mache euch kein Frühstück, ich bringe euch nicht in den Kindergarten oder wir machen uns jetzt irgendwie einen schönen Ausflug am Wochenende, dann muss ich ja funktionieren und da kann ich sagen, dass es meine Kids meine Rettung sind.
Ja, das ist schön, kriege ich gleich Gänsehaut. Und was würdest du den Menschen raten, die in einer ähnlichen Lebensphase sind wie du?
Netzwerk. Also das kann ich schon sagen. Also gute Freunde, klar. Manchmal hat man vielleicht nicht die Situation, dass man wirklich so ein Power-Couple ist oder dass man ganz tolle Freunde um sich herum hat. Aber bei mir ist es auch ein Punkt, dass ich mit der MS plötzlich ganz viele Menschen kennengelernt habe in so einem MS-Netzwerk. Es hört sich total blöd an. Es ist was anderes als eine Selbsthilfegruppe. Aber wir leben ja zum Glück in einem Zeitalter von Social Media, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich zu verbinden und zu connecten und sich auszutauschen. Und das hat mir in der Vergangenheit super viel Kraft gegeben und das tut es auch jetzt noch, weil die MS ist ja 365 Tage gefühlt schon da und man hat schlechte Tage und dann fällt es manchmal leichter, sich mit Menschen auszutauschen, die das verstehen, als jetzt mein eigener Partner, der immer an meiner Seite ist. Aber mit meinen Kindern spreche ich jetzt weniger darüber. Klar, erzähle ich denen mal, warum die Mama jetzt nicht übrigens aufs Klettergerüst gerade mitklettern kann, weil das Bein nicht so funktioniert, wie es sollte. Aber jemandem zu sagen, boah, ich habe gerade wieder eine schwierige Phase, Fatigue, also diese unglaubliche Schläfrigkeit, dieses erschöpfte Gefühl, pausenlos, das versteht dann vielleicht nur jemand, der es selber kennt.
Ja, klar. Und du hast ja trotz eben deiner Diagnose auch einfach eine wirklich beeindruckende Karriere im Sportjournalismus. Wie kann man sich denn so deinen beruflichen Alltag vorstellen? Wie sieht denn bei dir so ein Tag aus, wenn du Sendung hast?
Also wenn ich Sendung habe, ich habe schon gedacht, du fragst mich nach einer Woche, die sieht nie gleich aus, das gibt's gar nicht. Wenn ich Sendung habe, dann bin ich ja schon präpariert, also heißt, die Hausaufgaben sind dann schon längst gemacht, muss man sich vorstellen, wie bei einer Prüfung, Klassenarbeit, weiß ich nicht, Uni-Prüfung, Examen, was auch immer. Also ich habe mir alles drauf geschafft, was für die Begegnung wichtig ist. Wir hatten Redaktionskonferenzen und Gespräche. Und dann bin ich ehrlich gesagt inhaltlich präpariert. Ich habe meistens mit den Trainern schon telefoniert oder mit dem Pressesprecher in der jeweiligen Fußballvereine, um mir so ein paar Insights noch zu holen. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Und dann reise ich an, entweder mit der Bahn, mit dem Auto, mit dem Flugzeug, je nachdem, wo der Austragungsort des Spiels ist. Und dann habe ich zum Glück ganz oft ja meine bessere Hälfte an meiner Seite, also meine berufliche bessere Hälfte. Das ist eine Maske, die mittlerweile in all den Jahren Freundin geworden ist, die auch immer so ein Auge auf mich hat und die sieht, oh, wenn es mir nicht so gut geht, da kann ich nichts vormachen. So, ah, macht sich ja MS heute breit, ist irgendwie heute nicht so ein guter Tag, kribbelt das Bein und so. Deswegen ist es schön, wenn man jemanden an seiner Seite tatsächlich immer dabei hat, der auch so die Insights kennt von einem. Dann gehe ich, ja, ich würde jetzt lügen, eine halbe Stunde, aber das stimmt nicht. Ich gehe schon eine gute Stunde in die Maske, lass mich restaurieren. Das ist ja irgendwie schon ein cooler Teil. Also deswegen fällt es mir unter der Woche so unglaublich schwer, in den Spiegel zu gucken und denke mir so, boah Mann, eigentlich habe ich doch viel bessere Haut. Aber wenn man natürlich einen professionellen Make-up-Artist hat, sieht man immer total gut aus, egal wie viel Pickel man hat. Ich neige da leider so ein bisschen zu. Und ja, und dann starte ich ehrlich gesagt rein. Dann gehe ich auf den Rasen, gucke mir meinen Arbeitsplatz an, habe ja einen Experten an meiner Seite, wir blödeln, witzeln rum, essen viel zu viele Süßigkeiten und dann freue ich mich, wenn es losgeht.
Das klingt gut. Und du hast ja eben auch schon gesagt, dass du zwei Kinder hast. Wie schaffst du das denn so, den beruflichen Alltag, deine Kinder, aber vielleicht auch mal so ein bisschen Selfcare, was für dich selber zu tun, alles unter einen Hut zu bringen?
Ja, das frage ich mich ehrlicherweise auch. Als wir jetzt Winterferien hatten, habe ich gedacht so, boah, es wurde aber auch echt Zeit, weil ich konnte nicht mehr. Also das Jahr hat wirklich viele Körner gelassen, um das mal so in Sportsprache zu sagen. Also es hat mich doch ein bisschen geschlaucht, aber ich bin noch ein Mensch, der in so vielen Projekten total aufgeht, deswegen ich brauche das. Aber am Ende war es doch zu viel. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe gelernt, ehrlicherweise mit den Kindern mich zu organisieren. Ich war ein katastrophaler Fall früher, was Termine anbetrifft. Ich glaube, ich würde jetzt auch sagen, das Büro, das mich betreut, würde sagen, ja, das ist auch immer noch so. Das ist auch immer noch so, aber ich habe noch nie einen Kindergeburtstag, ich habe noch nie einen Elternsprechtag, eine Bastelstunde, eine Laternenausstellung oder sonstiges vergessen. Zum Glück hat man ein Handy, das einen ja immer dran erinnert. Aber ich glaube, wenn ich das nicht hätte, wäre ich sehr lost. Dann wäre ich sehr lost, weil ich habe keine Family so im direkten Umfeld. Also meine Eltern wohnen sehr weit weg, meine Schwiegermutter auch, die uns alle sehr großartig supporten. Und sonst sind meine Freundinnen auch selber sehr beruflich eingespannt. Also von daher sind es eher so die Kindergartenmamas, die einen auch mal dran erinnern. Hey, übrigens, ne, morgen irgendwie Muffins mitbringen. Wir haben irgendwie Halloween-Fest und so. Das ist dann schon ganz gut.
Super. Ja, du bist ja eben super viel unterwegs. Gibt es denn irgendeine Technik oder irgendeine Angewohnheit, die du machst, um dich einfach so ein bisschen runterzubringen? Sei es jetzt Sport oder auch irgendwie Meditation, Yoga. Hast du da irgendein Ritual für dich, was so Mindset angeht auch?
Ja, also Sport ist das, was mir als Ausgleich total gut tut. Also entweder, wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn ich auch einen Dämonentag habe oder wenn ich ja einfach merke, in der Arbeit ist es zu viel, muss ich mich, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich mache eine Stunde Sport, das stimmt nicht. Es sind dann 30 Minuten, so bis man sich aufgerafft hat, kurz was anderes angezogen hat. Ne? Ich bin auch ehrlich, ich mache es auch manchmal einfach im mega Schlabber-Look und habe vielleicht auch noch einen Jogginganzug oder einen Schlafanzug an und mache dann Sport. Das ist mir tatsächlich total egal. Ich mache viel zu Hause, obwohl ich es auch genieße, mal ins Fitnessstudio zu gehen, weil dann ist man ja wirklich da und dann macht man sogar mal länger als eine halbe Stunde. Das ist so meine Me-Time, die leider viel zu selten vorkommt. Also 2-3 Mal die Woche versuche ich es. Ich würde es gern mehr machen. Vor den Kindern habe ich jeden Tag Sport gemacht. Das hat sich irgendwie geändert, weil ich aber auch sagen muss, ja, es ist der Schweinehund, der manchmal da ist, den ich bekämpfen muss. Und manchmal auch die Erschöpfung. Also manchmal bin ich auch einfach eine faule Sau. Also dann setze ich mich auch einfach mal eine Viertelstunde, so wie gerade eben, bevor wir uns getroffen haben, einfach mal so aufs Sofa, habe nicht mal ein Radio, ich habe nichts an, keinen Podcast, kein Spotify, whatever. Und genieße einfach die Stille. Ich finde es einfach mal geil, dass nichts ist.
Einfach also, mal zu sein.
Ja, total. Dann mache ich wirklich das Handy auf Flugmodus, lege es weg und finde es einfach mal voll toll. Also es hört sich total bescheuert an. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann das vielleicht nachempfinden, zu sagen so, oh, ist einfach gut. Ruhe. Voll die Ruhe.
Ja.
Und ja, und was heißt ja, und Selfcare, was ich achte auf mich, indem ich ja mir echt die Inseln und die Pausen schaffen muss. Und ich bin auch echt ganz langweilig. Ich gehe voll früh ins Bett.
Ja, Schlaf ist wichtig.
Ja, das, also früh, ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anhört, ne? Als wäre ich so eine steinalte Frau, aber ich kann das gar nicht mehr. Also unter 8 Stunden schlafen, ich wäre ein Zombie. Das ist echt katastrophal.
Ja, absolut. Und du hast ja vorhin erzählt, dass du auch Leistungssportlerin warst. Wie hat sich die Definition von Erfolg für dich verändert?
Enorm, enorm. Also mit dem, ich glaube so mit dem Älterwerden auch. Wenn mich jetzt mit meinem 18-jähriges Ich gefragt hätte, was ist Erfolg? Boah, Millionen geguckte Sendungen, fetteste Shows, fetteste Spiele, die ich moderieren darf. Ja, das wäre so, glaube ich, meine Definition von Erfolg gewesen. Ganz tolle Auszeichnungen oder so. Und mittlerweile ist Erfolg für mich ganz persönlich glücklich sein. Das ist so mein Erfolg. Also so alles zusammen zu haben. Eine gesunde Familie, ich meine, das ist das größte Privileg. Einen coolen Partner, der immer an deiner Seite ist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man so seit über 10, 12 Jahren miteinander lebt. Ich finde, das ist gerade den Alltag, den wir so haben, ist es irgendwie auch schon ganz, ganz lässig, würde ich sagen, ohne uns jetzt selbst zu loben. Und einen Job zu haben, der mir unglaublich viel Spaß macht, das ist ein Privileg. Und das macht mich glücklich. Deswegen ist das so meine neue Definition von erfolgreich sein.
Das klingt toll. Und welche Ziele hast du denn für dieses Jahr? Oder stehen spannende Projekte bei dir an? Kannst du uns da schon ein bisschen was erzählen?
Ja, wir bewegen uns ja gerade für alle, die es mit dem Sport halten. Wir bewegen uns jetzt 2026 in einem WM-Jahr. Es ist die größte Fußballweltmeisterschaft, die es je gegeben hat. Und da werde ich dabei sein. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Auch wieder große Herausforderung. 2 Eltern, also mein Partner wird auch bei dieser WM arbeiten. Müssen wir mal schauen, wie wir das mit den Kindern gut jongliert bekommen. Wir haben tolle Omas. Da muss ich sagen, da ziehe ich mich auch ein bisschen zurück. Das hätte ich früher, glaube ich, auch nicht gemacht. Zu sagen, ich muss nicht mehr alles machen. Da suche ich mir dann, ich pick mir die Schmankerl so ein bisschen raus, damit ich auch die Zeit mit den Kindern habe, weil es mir sonst selber nicht gut tut, wenn ich sage, ich power da voll durch. Also ich freue mich in diesem Jahr auf die anstehende WM, auf viele andere tolle MS-Projekte, die ich mir so als Herzensaufgabe verschrien habe, die ich mir so auf den Leib gebunden habe. Da freue ich mich sehr drauf, was kommt. Und ansonsten versuche ich das Jahr noch einmal mehr zu genießen als das letzte.
Wenn du eine Botschaft an unsere Zuhörerinnen geben könntest, was wäre das? Vielleicht so in Richtung Mindset?
Ich würde allen den Tipp geben, die uns jetzt gerade lauschen oder zuhören und zugucken, genießt den Moment. Ich weiß, es ist eigentlich so platt gesagt und das hat mein Papa mir vor Jahren auch immer gesagt, Anna, du lebst in einem wunderbaren Land, du hast ganz tolle Möglichkeiten, aber genieße mehr den Moment. Und ich glaube, in diesen Zeiten sollte man das mehr denn je leben.
Jetzt hast du uns ja schon ein bisschen was zu deiner Routine, was die Pflege betrifft, erzählt. Wie sieht es denn bei dir mit Make-up aus? Bist du jemand, der sich gerne privat auch viel schminkt oder magst du es lieber ungeschminkt?
Ja, gerne. So relativ. Also gerne hätte ich eine Haut, mit der ich so rausgehen könnte und ich würde strahlen, aber ich würde lügen, wenn dem so ist. Ich neige leider zu echt unreiner Haut. Ohne Concealer und ohne, ich habe jetzt auf so Serum mit der Leuchtertönung, setze ich von Typology und das mische ich mir morgens ehrlicherweise zusammen und gebe das mit einem Schwämmchen auf die Haut und dann fühle ich mich glowig und total frisch und es sieht fast so aus, als wäre man nicht geschminkt. Also vor vielen Jahren hätte ich gesagt, nein, das sieht ungeschminkt aus, aber ja, das ist so meine Daily-Routine, ohne gehe ich nicht raus. Fühle ich mich einfach besser.
Schön. Und du hast ja auch so coole blonde Haare. Hast du da einen Tipp für die Zuhörerin?
Ja,
pflegst also du die
coolen blonden Haare sind leider nicht meine Naturhaarfarbe. Da mogel ich schon seit
fast
sehr langer Zeit. Sieht man vielleicht auch bei den Augenbrauen. Obwohl, nein, ich hatte immer dunkle Augenbrauen und helle Haare, selbst als kleines Kind. Ja, ich mache tatsächlich echt viel so Packungen. Und das hört sich jetzt ganz blöd an, aber ich nehme ganz klassisch Olivenöl. Ich weiß, dass es ganz viele tolle Produkte gibt, aber ich mache das so einmal im Monat, nehme einfach so ein bisschen Alufolie und Olivenöl und nehme die Haare zusammen und packe das unten in die Spitzen rein und ich schwöre da drauf.
Also, das macht ist ein super Tipp.
Ja, also es gibt bestimmt ganz viele tolle Produkte in diversen Läden, die wahrscheinlich noch viel besser sind, aber da bin ich ein bisschen basic und sag so, oh nee, das, also nicht natürlich nicht auf die Kopfhaut, weil das fettet dann total stark, aber so unten in die Spitzen. Spür euch drauf.
Und hast du vielleicht einen Tipp, den du von irgendjemandem bekommen hast, du hast ja schon von deiner Make-up-Artistin gesprochen, wo du gesagt hast, es war irgendwie ein Game-Changer. Seitdem ich das mache, sehe ich so viel frischer aus.
Ja, ich würde dir schon sagen, also mein Typology-Serum wurde natürlich, da bin ich nicht selber drauf gekommen, sondern das war natürlich der Tipp meiner Freundin Chrissy, die mir das so untergejubelt hat. Da auch das, der Concealer davon ist auch sehr schön, weil der ist cremig und feucht zugleich. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie einen Concealer hat, den man sich aufträgt und der ist dann so ganz dick und macht gefühlt mehr Falten, als man hat. Und du denkst so, was? Ich sehe 10 Jahre älter aus, ich wollte 10 Jahre jünger aussehen. Also das geht gar nicht. Deswegen, ich schwöre voll auf diese Typology-Produkte. Ja, und sonst natürlich auch Pads von Shiseido, die finde ich schon ganz geil.
Das habe ich lustigerweise jetzt schon zweimal hier gehört.
Ja? Okay. Oh, ehrlich?
Ja.
Okay. Sind wir alle gekauft? Nein, Spaß. Auf die schwöre ich. Auf die schwöre ich wirklich. Also die geben viel Feuchtigkeit ab und danach habe ich so das Gefühl, ich muss mit die überall nochmal so hinschmieren.
Und jetzt hast du ja gerade von Augenringen geredet. Manchmal ist ja auch zum Beispiel das Problem, dass man die falsche Farbe hat und die Augenringe dann noch viel mehr betont.
Das ist fair.
Gibt es für dich ein Beauty-Fail, wo du sagst, oh mein Gott, wie sah ich denn da aus? Ja. Oder irgendein Look, wo du sagst, würde ich nie wieder vor die Kamera treten?
Ja, absolut. Ich hatte bei RTL Aktuell, das Nachrichtenformat in meinem Heimatsender, und da habe ich auch den Sport moderiert und ich fand es mal total in. Ich glaube, ja, vor über 3 Jahren, als es total in war, dass wir auch alle den Kardashian-Look haben, ne, dass wir super eingelegt sind und so. Und ich habe zu dem Make-up-Artist gesagt, boah, machen wir das genauso wie eine Kollegin von mir, die jünger ist und viel volleres, ganz tolles Gesicht hat. Und das kann ich aber mit meinem Gesicht einfach nicht tragen. Und ich habe mir das, ja, ich sah aus wie ein Geist. Ich bin auch so on air gegangen. Mein Kollege, total der nette Kollege, der hat auch nichts gesagt. Danach habe ich ihn beschimpft und gesagt, du hast mir nicht gesagt, dass ich aussehe wie ein Gespenst, also eigentlich wie ein Skelett, weil ich es, ja, es ist furchtbar. Ich bin für allen Trend zu haben und ich kaufe mir auch immer alles. Aber ich bin dann auch ganz ehrlich, ich habe schon ganz viel gekauft, was dann echt Schrott ist, weil es mir einfach nicht steht. Also es ist ja so, ne, der eine muss sich mehr einlegen, damit er das Wunschgesicht hat, wie er das halt so gerne möchte. Und wenn ich mich einlege, dann sehe ich halt krank aus. Also deswegen, ja, das, also so total krasses Contouring mit den coolen Contouring-Stiften und so, war nicht so cool bei mir.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so wichtig, dass man jemanden hat, der versteht, wer man ist. Also das
ja, genau. Und sich auch traut. Also meine beste Freundin, die würde sagen, was hast du gemacht? Aber die war zu dem Zeitpunkt nicht an Ort und Stelle. Und meine gute Freundin, meine Chrissy, die war auch nicht dabei. War in dem, also gar kein Vorwurf an den Make-up-Artist. Ich hatte mir das ja auch so gewünscht. Aber ich dachte mir so, eigentlich hätte ich so nicht rausgehen dürfen. Das sah ganz schlecht aus, ganz schlimm. Und aber hat sich keiner getraut. Manchmal ist ja auch so ein bisschen, ne, wenn man sich nicht so gut genug kennt, wenn möchte man niemanden auf die Füße treten und so. Aber da bin ich super ehrlich. Also ich finde es ganz furchtbar. Weil ich habe mal moderiert und hatte tatsächlich so ein Stück Mohn am Zahn und sage auch so, warum habt ihr mir das nicht gesagt? Ja, wir wussten nicht so genau. Deswegen muss ich immer auch meinen Gesprächspartnern gegenüber, es sind ja oft Herren oder so, selbst wenn die irgendwo ein Haar noch so, ich habe immer das Gefühl, auch wenn ich nicht so gut, ich muss da noch mal kurz was wegmachen, weil ich das ganz schlimm finde, wenn jemand irgendwie ein Stück Spinat zwischen den Zähnen hat oder noch so ein schwarz, also irgendwie noch ein schwarzes Haar auf dem weißen Pulli, das weiß ich nicht.
Ja, so ein ehrliches Feedback ist ja schon total was Wertvolles.
Manchmal vielleicht ein bisschen übergriffig, aber.
Ja, aber wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist es ja auch so, dass man oft ungefragtes Feedback bekommt. Wie gehst du denn mit, sage ich mal, negativen Kommentaren um? Ist es was, was dich irgendwie noch beschäftigt? Liest du sowas? Bekommst du es überhaupt?
Ja, doch, klar kriege ich das. Also natürlich, man wird beschimpft. Man kriegt vielleicht auch das ein oder andere Foto, was man lieber nicht, also ich will es jetzt gar nicht vertiefen, aber was man nicht so gerne gesehen hätte. Deswegen, ich öffne gar keine Fotos mehr von, also gerade jetzt bei Instagram, von Menschen, die ich nicht kenne, weil mich da zu viel schon überfallen hat, was ich nicht sehen wollte und nicht sehen will. In meinem ersten Moderationsjahr, da war ich 25, habe ich tatsächlich alle Kommentare gelesen. Und das war so schlimm. Und ich habe so viel geweint und habe mir das so nah an mich rangelassen. Mein Partner hat mir gesagt, bist du verrückt? Das kannten wir uns schon. Bist du völlig verrückt? Da kann ich jetzt sagen, das mache ich nicht mehr. Also ja, so ein, zwei lese ich dann drüber. Man muss ja mal so gucken, ist da so politisch alles korrekt? Weil sowas lösche ich de facto. Das hat bei mir auf dem Kanal überhaupt gar keinen Platz. Nee, versuche ich aus. Nee, lese ich auch nicht mehr. Also seit ein paar Jahren, ich lese es nicht mehr, weil dann denke ich mir so, dann folgt mir bitte nicht, okay? Also wenn es jetzt irgendein großes Medienblatt dann aufnimmt, mir ein Fauxpas passiert ist, dann kann man das sowas ja nicht aufhalten. Aber wenn das jetzt meine Follower sind, die mich dann beschimpfen unter meinen Fotos oder unter meinen Reels, was auch immer, Stories, dann denke ich mir so, habt ihr eigentlich zu viel Zeit? Also dann lasst es doch einfach bleiben. Dafür habe ich ehrlich gesagt auch keine Zeit, mich dem zu widmen. Nee, mache ich nicht mehr, auch als Selbstschutz. Aber ich weiß, dass es viele beschäftigt und das ist auch so ein Rat an so jüngere Kollegen, die noch nicht so lange dabei sind, die sich das total zu Herzen nehmen. Ich kann es voll nachempfinden. Mir ging es auch so ganz schlimm. Ich konnte nächtelang nicht schlafen. Einfach nicht machen. Hört sich so blöd. Nicht machen. Einfach nicht machen. So wie auf die Herdplatte, wenn die heiß ist, nicht drauf fassen. Man weiß, dass es heiß ist. Tut nicht gut.
Super Tipp. Und du bist ja auch auf Social Media aktiv. Ist das was, was dir Spaß macht? Setzt sich das auch vielleicht manchmal so ein bisschen unter Druck, dass man immer wieder posten muss? Wie ist da so dein persönlicher Umgang damit?
Also einerseits macht es mir Spaß, aber ich muss ganz ehrlich sein, an Dämonentagen, also an so depressiven Tagen, nehme ich die Stories jetzt oft nicht mit, was man eigentlich viel mehr machen müsste. Also das ist eigentlich auch so mein inneres Bestreben, warum ich das tue, um zu zeigen, auch so ein bisschen als MS Ambassador, natürlich nehme ich meine Follower mit in meine Arbeit, was ich so tue, das macht mir unglaublich großen Spaß, aber mir ist es eigentlich auch total wichtig, mal die Schattenseiten zu zeigen. Also, oder eben die Seiten, die einen nicht perfekt aussehen lassen, wie wenn ich perfekt geschminkt bin, ich bei einer Show bin, ich eine Klamotten gestellt bekomme, also das alles total toll ist, ich an Events bin, wo manche Leute nur hinkommen, wenn sie dafür teure Sporttickets kaufen. Das fällt mir aber unglaublich schwer. Also gerade an so Tagen, wo es mir generell nicht gut geht, dann auch noch die Kamera drauf zu halten, fällt mir dann voll schwer, fühle ich mich dann so ein bisschen blöd. Da arbeite ich noch dran, sagen wir so, weil ja der letzten Tage war es ein bisschen ruhig bei mir auf dem Kanal, weil es mir einfach selber nicht so gut ging. Das finde ich, müsste ich persönlich noch ändern, aber ja, Social Media setzt mich das unter Druck. Ehrlicherweise nicht, aber ich merke auch, dass es mir nicht richtig gut tut, weil ich finde schon, dass man sich super viel vergleicht. Also gar nicht dieses, was hat die andere Kollegin gemacht oder so, sondern eher das, oh wow, die hat ja eine super aufgeräumte Küche, krass, okay, vielleicht müsste ich das Auto auch haben. Ah wow, ja okay, die Handtasche ist, also ich finde, man lässt sich so leiten, einerseits der Konsum und andererseits, wow, wie können diese Mamas, die haben sogar 3 Kinder und ich habe nur 2, wie können die so eine aufgeräumte Wohnung haben und wow, was für ein perfekter Garten und wie wohnen die eigentlich, ist ja krass, verdienen die so, also ich finde, das finde ich ganz anstrengend. Und das nervt mich enorm. Das nervt mich enorm. Und an Weihnachten habe ich echt eine Woche das Handy zwar mitgehabt, aber ich habe Instagram nicht betätigt, weil ich mir den Detox geben musste. Ich habe natürlich schon gesucht und dachte so, ich muss es machen. Aber mir ging es kurze Zeit ein bisschen besser. Aber ich konnte es auch wieder nicht lassen. Ich habe es dann natürlich wieder gemacht, weil ich es liebe. Ich liebe und hasse es gleichzeitig.
Fluch und Segen. Und dieses Vergleichen passiert ja auch super oft unbewusst.
Was nervt so? Und man weiß es ja eigentlich. Das ist so wie, wenn man so viel Süßes isst oder eine ganze Tüte Chips, natürlich geht es einem schlecht und man macht es dann trotzdem. Ich hasse mich in dem Moment dann immer selber, aber ich übe daran, mehr Gelassenheit.
Absolut. Generell so generationsübergreifend, sag ich mal, haben sich ja die Schönheitsideale auch ziemlich verändert. Wie siehst du denn das heutige Ideal?
Boah, ich finde das ganz schwierig. Und gerade, weil wir auch über Social Media gesprochen haben, also so Vorbild, danke die Blumen nämlich gern, dass du sagst, ey, ich finde es cool, dass du dich auch mal ungeschminkt zeigst. Ich finde das ehrlicherweise total wichtig, dass man halt auch mal zeigt, ey, ich habe Augenringe, ich habe übrigens nicht den 25. Filter drauf und solche Schlauchbootlippen. Also ich finde, die Schönheit muss ja jeder für sich selber definieren. Aber das, was so vorgegeben wird, auch durch diese ganzen Apps, die wir haben, die einem ja so ein Apfelgesicht zeichnen, man hat total volle Lippen. Also meine Mom hat die von Natur aus auch, ich habe die leider nicht abbekommen. Ich finde das ganz schwierig, dass das gerade so junge Mädchen, die eh noch in der Findungsphase sind, was finde ich cool, wie fühle ich mich, dass sie sowas vorgegeben bekommen. Also gerade weil bei Social Media ja alle sind voll schön. Ich finde es total, also soll sich auch jeder schön fühlen, aber überall ist ein Filter drauf. Alle sehen gefühlt nur noch gleich aus und wenn du nicht so aussiehst, wirst du gefühlt direkt gedisst. Also ich finde, das ist echt total, ja, total schwierig. Da muss ich echt sagen, boah, bin ich total froh, dass ich so nicht, also bin auf einem kleinen Dorf groß geworden, natürlich dann auch in die Großstadt gekommen, aber also ich habe ein bisschen Bauchweh, denn ich habe 2 Mädels, die sind jetzt 5 und 7. Vielleicht ist das dann wieder vorbei, ich weiß es nicht so genau. Aber heutzutage ist es voll normal, dass man mit 18 schon große Lippen hat, weil man sich halt, weiß ich nicht, vom Taschengeld halt die Lippen aufgespritzt hat und so. Also ich finde, jeder muss das selber für sich entscheiden, aber ich finde, das ist eine ganz schwierige Entwicklung, weil es irgendwie so ein bisschen dieses Mitlaufen, also der eine hat es, ich muss das auch unbedingt machen. Früher war es das Bauchnabelpiercing, heutzutage ist es halt echt so
Absolut. Dieser Mund. Ich finde aber auch, dass es eben diese unrealistischen Vorbilder sind und leider aber auch da viele Leute in der Öffentlichkeit auch nicht transparent sind und darüber wirklich ehrlich sprechen.
Das stimmt.
Sei es jetzt ästhetische Behandlungen oder eben auch so eine Abnehmenspritze. Wie siehst du das? Findest du, dass man als Mensch in der Öffentlichkeit die Verantwortung auch trägt, darüber ehrlich zu sprechen, oder findest du es in Ordnung, wenn man das für sich behält?
Also ich finde schon okay, wenn man das für sich behält. Wenn man allerdings die Abnehmspritze nimmt und man war vorher halt nicht, ich sag mal, nicht so skinny jahrelang. Ich finde, jeder hat ja sein Leben selber in der Hand und entscheidet dann, ob man, ne, ob man abnimmt, man möchte schlanker erscheinen und so. Aber wenn man sich dann halt in Fitnessmagazinen irgendwie oder so dazu dann so äußert, was halt so sein, ja keine Ahnung, plötzliches Workout ist und dass man total gesund lebt und aber eigentlich so jeder, also ich sage jetzt nicht mal in der Branche, aber gefühlt in dieser Medienwelt dann irgendwie hinter vorgehaltener Hand halt irgendwie schon weiß, dass es vielleicht nicht mit rechten Dingen, was heißt nicht mit rechten Dingen, das ist ja völlig legitim, aber dass es dann halt zwecks Ozempic stattgefunden hat, finde ich das voll schwierig. Also das macht ja, also schöpft ja auch anderen Menschen, die sich dann vielleicht ein Magazin kaufen, wo Ernährungstipps drin sind und irgendwie so Mutmachtipps, die werden ja verarscht. Die werden einfach nur verarscht. Deswegen ist es ja so, also ich meine, heute habe ich ein bisschen Schminke drauf, obwohl ich jetzt nicht, hatte jetzt keinen Make-up-Artist, aber mir jetzt selber, ich würde jetzt lügen, Leute, ich stehe morgens so auf, nee, tue ich nicht. Also nein, das stimmt de facto einfach nicht. Und wenn ich in einem Magazin interviewt werde, hey Mann, was sind so deine Sporttipps? Und dann erzähle ich was und am Ende bin ich aber zu dem Ziel nicht gekommen, nur mit dem Sport, sondern eben auch mit einer Spritze, finde ich das einfach blöd. Das finde ich, da fühle ich mich echt verarscht und ich finde, die Verantwortung hat man auch als Person des öffentlichen Lebens. Also auch was Filler im Gesicht oder so. Also viele Kollegen, und das ist ja das Ding in unserer Branche, wir haben immer, du hast mich eingangs gefragt, so wie inwiefern hat sich so dein Schönheitsideal jetzt irgendwie auch in all den Jahren ja verändert. Ich finde, man muss auch nicht immer so dieses Forever Young, was wir immer alle leben. Natürlich wären wir das gerne, aber wir müssen auch ehrlich zu uns selber sein. Das werden wir nicht. Es ist ja viel wichtiger, dass wir lange gesund leben. Also so sehe ich das zumindest. Aber Menschen, die was vorleben und sagen, nee, ich habe gar nichts gemacht und sind aber im Gesicht so verbaut, wo man sagt, das sieht ein Blinder. Ist doch völlig in Ordnung, wenn du das für dich entscheidest, aber lüg doch vielleicht die Menschen draußen, wenn du im Fernsehen bist, nicht an, weil dann glauben es nicht die Kinder oder die mit einem anderen Horizont. Das finde ich irgendwie, ja, ich persönlich finde es ein bisschen verwerflich.
Longevity ist ja auch so ein Stichwort, genau das, was du gesagt hast, dass man ja irgendwie für immer jung sein will. Wie siehst du denn diesen ganzen Selbstoptimierung, ich nenne es jetzt mal Wahn? Weil es geht ja von gesunder Ernährung zu Supplements, zu Sport, diverse Behandlungen. Gibt es für dich da auch so Grenzen, wo du sagst, das findest du einfach zu viel?
Aber da würde ich schon sagen, so leben und leben lassen. Und ich bin ja total ehrlich, habe ich ja mit den Beauty-Sachen auch gesagt, ich kaufe echt alles, um es auszuprobieren. Also da falle ich auch auf das ein oder andere rein, gerade so, weil man das nur online, plötzlich habe ich irgendwie eine Werbung bekommen, gerade bei Insta habe ich bestellt und habe gemerkt, das ist totaler Quatsch. Sich Lachssperma unter die Augen zu schmieren, bringt irgendwie nichts. Aber ich hab's gekauft und fand das auch mal eine Woche gut, bis ich dann gemerkt habe, oh, ich krieg Ausschlag. Aber muss jeder selber wissen. Ich selber stopfe mich auch ein bisschen mit Supplements voll, aber das vielleicht, also ja, ich wäre auch gern für immer jung, aber ich weiß selber, dass das nicht so bleiben wird. Aufgrund der MS, ja, versuche ich da doch ein bisschen was hinzuzutun, ehrlicherweise. Aber ja, ich finde, dass das auch gerade wieder ein krasser Hype ist. Also es ist wieder ein Hype, ne? Jeder hat zig verschiedene Ernährungsergänzungsmittel. Ich habe mir jetzt gerade frisch auch wieder was gekauft. Es schmeckt so fies. Man muss es so auflösen. Es ist eklig. Es ist so ein, ja, ich glaube, es hat 100 Euro gekostet. Ist also so ein Drink für jeden Monat. Ich mag die Firma jetzt nicht judgen, aber es ist ein Kiwi-Apfel-Wasabi-Geschmack. Eigentlich hätte mir bei dem Namen, hätte es mir klingeln sollen hier oben. So eklig. Und es war leider auch echt, ich fand es echt teuer und von einer wirklich guten Marke. Boah, schmeckt so eklig. Schmeckt so fies. Ich habe das jetzt versucht, die ganze Zeit meinen Kollegen in der Agentur anzudrehen. Aber die wollen es auch nicht. Also sie haben dann gesagt, oh ja, das ist ja von XY. Nee, oh, schmeckt ja, ja, es schmeckt echt furchtbar. Ja, aber da bin ich auch reingefallen. Wurde mir vorgeschlagen, so, boah, ja, Mann, damit hast du all deine Supplements in einem Tütchen. Ist total cool. Dachte ich, oh, super. Ja, okay, voll der Fail. Aber vielleicht anderen bringt das vielleicht was und es schmeckt. Ich finde es, ich muss fast brechen. Ich habe es 2 Tage morgens mit 250 Milliliter so lauwarm habe ich dann getrunken und beim dritten Tag ist es mir echt wieder hochgekommen und ich bin hart im Nehmen. Boah, es ging nicht, ich musste es ausspucken.
Hat alles seine Grenzen.
Ja, also vielleicht bin ich auch ein bisschen pingelig, aber es war echt eklig. Ich dachte so, okay, gut, für die 100 Euro wäre ich vielleicht gerne mit meiner Freundin essen gegangen, das wäre irgendwie cooler gewesen.
Super. Ich finde auf jeden Fall, dass du da wirklich ein Vorbild bist, weil du ja eben auch dein ungeschminktes Gesicht zeigst und dich nicht nur perfekt zeigst und dadurch ja auch oft diese falschen Vorbilder, sage ich mal, entstehen, vor allem für junge Mädchen, ja, die damit zu kämpfen haben. Anna, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es unheimlich inspirierend und berührend. Ich finde deine Offenheit und deine Stärke wirklich bewundernswert. Liebe Zuhörerin, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei der Folge und ich freue mich, wenn ihr die Folge empfehlt. Bis ganz bald. Ciao. Ciao.